Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntag. Ich fand die Frage auch lustig, ist heute Gottesdienst, aber stimmt. Nach Corona muss man da nochmal fragen, ob das dann tatsächlich auch so stattfindet, alles wie gedacht. Wusstet ihr eigentlich, dass es Kinder gibt, die gedacht haben, dass die Kühe tatsächlich lila sind? Ja? Also diese Werbung war so eindringlich, dass es Kinder gab, die gedacht haben, die Kühe, die Schokolade machen, die sind lila. Ja, sehr spannend. Das Thema auch sehr spannend und schwierig, finde ich. Gar kein einfaches Thema. Und deswegen, aber auch so, würde ich gerne mit unserem Herrn beten und bitte, Sie dazu aufzustehen vor der Predigt. Lieber Vater, hab Dank für diese Zeit, hab Dank für dein Wort. Hab Dank dafür, dass du zu uns sprechen willst. Ja, das mit den Anfechtungen ist ein schwieriges Thema. Wir sind nicht Jesus, der das so souverän und genial gelöst hat. Ich möchte dich bitten, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du meine Worte benutzt und dass du unsere Herzen öffnest. Amen. Ich möchte den Predigtext lesen und er steht in Jakobus 1, sind die Verse 1 bis 3. Und ich lese aus der Lutherbibel, aus der 2017er Übersetzung. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, seid gegrüßt. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Das war jetzt der vierte Vers noch zu, der gehört da noch zu. Es geht um das Thema Anfechtungen und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe direkt gedacht, so ist es. Ne? So ist das, wenn man in Anfechtungen fällt. Da können wir alle nur zustimmen. Wenn wir versucht werden, dann packt uns diese Euphorie und wir geraten geradezu in Verzückung. Genau das bedeutet nämlich, erachtet es für lauter Freude. Kurze Frage, wem geht das auch so außer mir? Das ist gut. So geht es mir natürlich auch nicht. Also wenn man das so liest, wenn ich diesen Text so lese, habe ich gedacht, das verstehe ich nicht. Ja? Also Anfechtung heißt für mich Bedrängnis, Not, nichts Schönes, nichts, worüber ich mich freuen würde, nichts, wo ich sagen würde, ich gerate auch nur annähernd daran, dass es mir gut geht und schon mal gar nichts, wo ich sage, jetzt gerate ich in Verzückung, ja? Oder in Ekstase. Außer Frage steht, dass es Anfechtungen gibt. Haben wir eben gehört, wie Jesus das gemeistert hat und dass er auch Anfechtungen hatte. Die gibt es in unserem Leben. Und wenn ich die Botschaft vom Messias und Erlöser verkündige, dann gibt es eben nicht nur Beifall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr in eurer Umgebung davon erzählt, dass ihr Christen seid oder so, dann ist das eben meistens nicht so, dass alle sagen, das ist ja super. Oh, da freue ich mich ja und euch bejubeln und so. Das ist ja meistens nicht so. Sondern kriegt man meistens Gegenwind. Was bist du denn für ein Spinner? Ich habe dich immer für... Also hat mal tatsächlich jemand zu mir gesagt, als er gefragt hat, was ich beruflich mache und ich gesagt habe, ich bin Pastor, dann hat er gesagt, aber du bist doch ganz normal. Ja, so das sind die Reaktionen, die man kriegt. Wer sich bekennt, der leidet. Und man muss aushalten, dass man nicht gerade hofiert wird, wenn man das macht. Aber das war bei Jesus auch nicht anders. Ja? Der hat das auch erlebt. Und damit müssen wir anscheinend leben. Damit kann ich auch leben. Und außer Frage steht auch, dass ich mich nicht gerade freue, wenn ich angefochten werde. Aber für mich ist es völlig abwegig, dass ich bei einer Versuchung, die mir passiert, in Verzückung gerate. Und dann habe ich so gedacht, für mich, irgendwas stimmt nicht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, Jakobus liegt falsch. Das wäre die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, ich liege falsch. Und habe ich gedacht, so wie das aussieht, wirst du wohl falsch liegen. Irgendwas wirst du nicht verstehen. Und deswegen habe ich mir diesen Text vorgenommen. Und der Text des Jakobus ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Und es ist tatsächlich so, dass auch unsere Kirchenväter ihn tatsächlich zum großen Teil lange Zeit nicht verstanden haben. Luther hat diesen Brief für einen, wie soll ich sagen, also einen Brief, der nicht unbedingt ins Neue Testament gehört, gezählt und hat ihn auch deswegen ganz ans Ende gepackt, weil er gesagt hat, der ist nicht wichtig, der weiß gar nicht, was der da drin macht. Also es gab noch mehr Leute, die das missverstanden haben und deswegen habe ich gedacht, das ist ein guter Text, um sich mal daran zu wagen und zu gucken, was will dieser Text eigentlich von mir. Und ich habe gedacht, wenn ich ihn nicht verstehe, dann verstehen ihn andere vielleicht auch nicht. Also, jetzt mutige vor, wer von euch versteht den Text auch nicht? Einmal den Arm heben, wer versteht den Text nicht? Das ist gut. Ich habe nämlich gedacht, es melden sich einige. Also, wenn sich einige melden, ist der Text eine gute Wahl. Wenn sich keiner gemeldet hätte, hätten wir den Gottesdienst jetzt beendet und hätten gesagt, da muss ich noch mal genau nachlesen und freue mich, dass meine Brüder so weise sind und das alles verstanden haben. Aber wie gesagt, es sind einige, die es nicht verstehen und deswegen möchte ich euch diesen Text mal nahe gehen. Und wenn ich einen Text nicht verstehe, dann versuche ich das mal so Stück für Stück durchzugehen und mir die Worte anzugucken, die da tatsächlich stehen. Und die Begriffe, die schwierig sind und was ich nicht richtig verstehe und was unklar ist. Und dann habe ich einen Begriff gefunden, der eigentlich mir bekannt ist, aber wo ich gedacht habe, was bedeutet das nochmal ganz genau? Und dieser Begriff ist Anfechtung. Was ist eigentlich eine Anfechtung? Und da möchte ich euch jetzt mal bitten, euch kurz Zeit zu nehmen. Ihr habt ja also vor euch, hinter euch, neben euch jemanden. Erzählt ihm doch mal ganz kurz, was ist für euch eine Anfechtung? Ihr habt jetzt so 2-3 Minuten Zeit. Erzählt eurem Nachbar mal, was ist für euch eine Anfechtung? Ah, so langsam kommt's. Ja, eine Anfechtung, das ist so ein Begriff, den man eigentlich kennt, aber irgendwie fällt es einem meistens schwer, das zu beschreiben, was es dann tatsächlich ist. Also habe ich nachgeforscht. Also mir ging das so und deswegen habe ich nachgeforscht. Eine Anfechtung kann zum Beispiel eine Versuchung sein. Und damit meine ich jetzt nicht die Schokolade. Das ist ja einfach, das ist, wird uns suggeriert, dass das eine Versuchung wäre. Aber eigentlich, für manche ist es das vielleicht auch, aber eigentlich ist es keine Versuchung. Aber was ist denn dann eine Versuchung? Es kann sein, dass du dich gerade mit deinem Ehepartner, ich mit meiner Frau, gestritten hast. So vor der Arbeit. Ja. Irgendwas läuft schief, ihr geratet aneinander, man streitet sich. Und dann gehe ich zur Arbeit und dann bin ich versucht, wenn ich auf der Arbeit ankomme, weil ich noch so sauer bin und so wütend bin, meinen Arbeitskollegen zu erzählen, was ich da für eine Frau zu Hause sitzen habe. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt. Mir ist das durchaus bekannt. Also auch meine Frau und ich streiten uns. Es wird euch überraschen, aber es passiert tatsächlich nach 30 Jahren Ehe, dass auch wir uns streiten. Und dann bin ich manchmal richtig sauer auf die. Und dann ist die Versuchung, liegt ganz nahe, dann irgendjemanden sich zu schnappen und dem mal zu erzählen, wie schlimm das alles ist. Also du nicht, du kannst ja nichts dafür, aber die Frau, die ist wirklich furchtbar manchmal. Gut, dass meine Frau jetzt nicht hier ist. Die würden nämlich das Gegenteil sagen, wahrscheinlich. Und dann ist man tatsächlich versucht, sich mal richtig beim Arbeitskollegen auszukotzen. Oder wie wir als Christen sagen würden, mein Herz ausschütten mit all dem, was mich so belastet. Oder besser gesagt ist es noch, wenn ich sage, ich beschwere mich über meine Frau, über das, was da passiert ist. Oder es kann sein, dass eine Anfechtung eine Prüfung ist. Ich habe vielleicht für mich neu entdeckt, dass es wichtig ist, seine Feinde zu lieben. Also das wissen wir ja alle, steht in der Bibel. Aber manchmal gibt es ja so helle Momente, wo man merkt, Mensch, das ist ein Punkt, an dem ich arbeiten muss und den ich ganz wichtig finde und der für mich in meinem Leben jetzt erstmal zentral ist. Ich möchte meine Feinde lieben. Und das verkündige ich auch so. Meinen Freunden im Hauskreis, vielleicht sogar von der Kanzel, erzähle ich, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und dann klingelt es an der Tür. Und ich mache auf und der Nachbar steht vor der Tür und beschwert sich lautstark, dass meine Katze bei ihm im Garten gepinkelt hat. Und bittet mich oder fordert mich auf, das doch bitte zu unterbinden. Und dann weiß ich, wie es euch geht, dann schwillt mir so langsam der Hals und ich sage, Alter, das geht gar nicht. Ne? Was will der Kerl von mir? Ne? Und dann wird das schwer mit dem Feindeslieben. Das ist für mich dann eine extreme Prüfung. Und in dem Augenblick merke ich so, wie es fast unmöglich ist zu sagen, ach lieber Nachbar, ich werde mir alle Mühe geben, die Katze zu instruieren, dass sie das nicht mehr macht. Es kann sein, dass eine Versuchung ein Anreiz ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich fahre mit meinem Auto über eine Straße und habe auf einmal den Eindruck, da ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Oder ich soll einfach anhalten. Einfach dieser Eindruck, da ist jemand und ich sehe was, ja, und ich muss eigentlich anhalten. Aber ich habe keine Zeit. Und hier ist auch nirgendwo die Möglichkeit zu parken. Also fahre ich vorbei. Und in dem Moment, wo ich vorbeifahre, an dem Mann ist es schon zu spät, weil ich weiß, dann bin ich schon so weit weg, dass ich dem nicht mehr helfen kann. Und dann fahre ich einfach weiter. Also mir ist das mal so gegangen, dass ich im Herbst, Winter, einen Mann auf einem Fahrrad ohne Schuhe gesehen habe. Einen nicht sesshaften, vermute ich, ich weiß es nicht. Und ich gedacht habe, eigentlich musst du dem Schuhe geben. Der hat nicht mal Schuhe jetzt an. Und dann musste ich aber zum Gottesdienst und ich bin einfach weitergefahren. Auch das kann eine Anfechtung, eine Versuchung sein. Eine Anfechtung kann auch eine Provokation sein. Es gibt einen Punkt so in meinem Leben, okay, es gibt mehrere Punkte, aber es gibt so einen Punkt in meinem Leben, wo ich immer auf die Palme gehe. Kennt ihr das? So ein Schlüsselmoment, ein Reiz, ja. Eine Sache, wo ich immer explodiere. Bei mir ist das, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Dann werde ich immer sauer und wütend. Und dann gehe ich hoch wie Schmidts Katze, wie man das so schön sagt. Und dann gibt es vielleicht in der Gemeinde diesen einen Bruder, der das ganz genau weiß. Ja? Und der jedes Mal nach dem Gottesdienst oder nach Gemeindeveranstaltung zu mir kommt und genau den Finger in diese Wunde legt. Schwierig. Oder es gibt so Formen von Anfechtungen, die Tests sind. Ich spreche immer davon, wie wenig Geld mir bedeutet. Und dann braucht plötzlich einer meine Hilfe. Und ich müsste nach meinem eigenen Reden, statt mir ein neues Auto zu kaufen, vielleicht eben seine Miete bezahlen. Wir haben uns eben gerade darüber unterhalten, dass wie teuer alles geworden ist und dass wir kaum noch wissen, wie die Gasumlage, also ihr in der Gemeinde und wir zu Hause, macht sich, glaube ich, jeder Gedanken darüber, wie man diese Gasrechnungen bezahlen soll und all das, was dazukommt. Ich habe erzählt, dass auf dem Fußballplatz die Platznutzungsgebühren gerade von 9.000 auf 20.000 Euro erhöht worden sind. Im letzten Jahr, da waren die Gasumlage noch gar nicht dabei, ja. So, und jetzt kommt es auf einmal und man hat vielleicht eine Anschaffung vorgehabt, möchte sich einen neuen Wohnwagen kaufen oder was weiß ich. Und dann weiß man vom Nachbarn, der kann sein Gas nicht bezahlen und weiß nicht, wie er leben soll. Und ich erzähle immer, dass Geld eigentlich nichts bedeutet. Dann kann das eine Prüfung sein. Ne? Eine Prüfung, ein Test, ob ich vielleicht nur rede oder das tatsächlich auch lebe. Das alles können Anfechtungen sein. Ich glaube, dieser Begriff ist jetzt so ein bisschen klar geworden, vielleicht auch noch mal ein bisschen mit Leben gefüllt worden. Aber das hilft mir noch wenig bei der Frage, wie ich mich darüber freuen soll, wenn ich sowas erlebe. Also grundsätzlich würde man ja eher sagen, das ist doch kein Grund zur Freude, sowas zu erleben. Im Gegenteil, das bringt mich eher in Bedrängnis und zieht mich runter. Also es ist wichtig, weiter zu suchen. Und da ist der nächste Schritt, der eigentlich ganz logisch ist, woher kommen solche Anfechtungen eigentlich? Woher kommen die Anfechtungen? Kommt das vom Teufel, der mich vielleicht auf seine Seite ziehen will? Der mich schlecht machen will, vor Gott zu zeigen, hier, guck mal, der redet zwar, aber er kriegt es nie hin. Und was der alles falsch macht, ein echter Versager, und den hast du dir ausgewählt. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist eine Möglichkeit. Ich sage immer, wenn der Teufel aktiv wird in meinem Leben und mich angeht, mich drangsaliert und mich bedrängt, dann mache ich irgendwas richtig. Warum? Weil der Teufel dann gemerkt hat, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich vielleicht sogar aktiv bin, dass ich versuche, mein Leben zu ändern, dass ich versuche, das, was Jesus sagt und was er lehrt, umzusetzen. Und wenn ich aktiv bin, dann gefällt das Satan nicht. Und wenn ich dann noch andere Menschen anspreche und vielleicht versuche, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann gefällt ihm das erst recht nicht. Spielt einer von euch Schach? Oh, das ist ja traurig. Keiner spielt mehr Schach. Doch, da hinten jemand, da auch jemand. Also, es gibt so einen Spruch beim Schach. Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ja? Weil ein Springer, also das ist dieses Pferdchen, ja, der am Rand steht, hat kaum noch Auswirkungen. Ja, den kannst du nicht gebrauchen, der ist keine aktive Angriffswaffe mehr. Ja, der ist praktisch patt. So. Und das ist beim Satan auch so. Jemand, wenn du so ein Springer bist, der am Rand steht, ja, der nichts mehr macht als Christ, dann wird Satan den Teufel tun, dich irgendwie zu drangsalieren, weil dann wirst du wach. Und dann merkst du vielleicht, du musst was ändern oder so. Das will er nicht. Wenn du da am Rand bist, machst du keinen Unfug und richtest keinen Schaden in seinen Augen an. Also wird er dich in Ruhe lassen. Fällt euch was auf? Das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Also wenn der Satan mich angeht und versucht, mich zu drangsalieren oder so, ist das eigentlich ein Grund zur Freude, weil ich weiß, ich stehe auf der richtigen Seite. Ich bin bei Gott, ich bin noch nah und ich bin nicht so tot, dass er sagt, bei dem brauchen wir sowieso nichts machen, der ist nicht aktiv, lass den mal weiter schlafen. Ist ein Grund zur Freude. Aber Anfechtungen können auch aus mir selbst herauskommen. So wie Paulus es im Römerbrief Kapitel 7 sagt, das geht mir immer wieder so, dass ich das auch selber merke, da sagt Paulus, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Aber das Schlechte, was ich nicht will, genau das tue ich. Und das heißt, in mir drin, in meinem Leben, gibt es so einen Kampf. Ja? Oder wie die Fantastischen Vier, sagt das jemandem was? Fantastischen Vier, kennt ihr die? Ja? Das ist so eine moderne Musikgruppe, die sagen, die haben ein Lied, da sind ja von Engel links, Teufel rechts. Ja, und die kämpfen so gegeneinander in meinem Leben. Ja. Und der eine sagt, das kannst du doch nicht, so nicht machen. Und der andere, doch, du musst doch mal an dich denken und so weiter. Mein Wesen ist und mein Leben ist natürlich noch bestimmt von der Sünde. Und natürlich auch ich bin manchmal in der Versuchung und habe manchmal den Eindruck, wenn du jetzt in der Situation lügst, ja, wenn der Polizist dich fragt, wie schnell du gefahren bist, sagst du da wirklich 65 oder sagst du, das war maximal 55? Höchstens 55. Ja? Ist dann Lügen nicht manchmal einfacher? Also ich merke immer wieder, ich lebe aus der Vergebung, denn das passiert mir dann tatsächlich auch manchmal, dass ich dann ganz spontan, manchmal aber auch überlegt, lüge. Ja, schlimm. Aber es gehört zu meinem Leben dazu. Und ich lebe aus der Vergebung. Und wenn ich jetzt in eine Falle tappe, da ist das Schöne daran, es ändert überhaupt nichts an meiner Beziehung zu Gott. Natürlich gefällt das Gott nicht. Und natürlich wird er mir helfen, das zu verändern. Aber es ändert nichts an seiner Beziehung zu ihm. Und auch das ist wunderbar. Denn wenn ich dann merke, die Liebe Gottes ist nicht abhängig von meinem Handeln, dann macht mich das dankbar. Das freut mich, weil ich nicht unter so einem Leistungsdruck stehe, du musst jetzt alles richtig machen, damit Gott dich lieb hat. So ist Gott nicht. Und wieder ein Grund zur Freude. Und ich erlebe, das ist eigentlich eine Anfechtung und trotzdem kann ich mich darüber freuen. Und als Drittes können Anfechtungen auch von Gott selber kommen. Haben wir eben in der Bibel gelesen, ne? Dass Jesus sollte angefochten werden und Gott hat das so auch vorgesehen. Vielleicht stellt Gott mich in eine Situation, in der ich etwas lernen soll. Das ist bei jedem anders, glaube ich. Bei mir ist es die Situation, wenn ich mal wieder ins Krankenhaus muss. Also Krankenhausaufenthalte. Immer wieder musste ich in meinem Leben hören, Herr Marx, wir müssen Sie noch mal operieren. Und dann war es tatsächlich lange Zeit so, dass ich immer innerlich zusammengebrochen bin und gedacht habe, nicht schon wieder. Ich will das nicht. Ich habe keine Lust dazu, ich habe keinen Bock darauf. Und es reicht langsam. Jetzt war ich relativ häufig im Krankenhaus und irgendwann, so ganz langsam, habe ich dann gemerkt, das ist keine schöne Situation, du willst das nicht. Das ist keine Situation, die du dir wünschst. Aber komischerweise, immer danach ist was Cooles passiert. Nach meinen ersten beiden Operationen habe ich dann meinen Beruf gewechselt und bin Jugendpastor geworden. Heute würde ich sagen, also ich hätte es nie gemacht ohne diese Operation, aber mit der Operation habe ich diesen Schritt gewagt und das war wunderbar. Es ist genial gewesen, es war genau das Richtige. Und immer habe ich erlebt, danach ist irgendwas passiert und ich habe gemerkt, es war wichtig, dass das war. Und er wollte, dass ich Folgendes lerne. Thorsten, lerne, du kannst dich nur auf mich verlassen, auf nichts anderes. Du kannst dich nicht auf deine Gesundheit verlassen, nicht auf dein Geld, nicht auf deinen Job, auch nicht auf deine Familie. Also versteht das richtig, wie ich das meine. Am Ende bin ich der Einzige, der dich trägt. Und der das will. Der Herr, dein Gott. Und auf einmal wurden auch diese Nachrichten so ein ganz klein bisschen besser. Ich verzweifle immer noch, wenn ich diese Nachrichten bekomme. Dass ich ins Krankenhaus muss, dass wieder irgendwas ist, wieder operiert werden, das bringt mich nicht zu Freudensprüngen. Aber ich zweifle nicht mehr an Gott. Das war nämlich am Anfang so. Ich gedacht habe, Gott, wenn du sowas mit mir machst, ich setze mich so ein für dich, wenn du sowas mit mir machst, dann kannst du mich eigentlich nicht lieb haben. Ja? Und das ist nicht mehr so. Und ich weiß, es ist noch ein langer Weg, bis ich verzückt bin darüber, dass ich wieder ins Krankenhaus darf. Aber es wird. 1 bis 2 Schritte sind gegangen von den vielen, die da noch notwendig sind. Und ich werde geduldiger. Meine Frau würde jetzt sagen, ganz langsam, aber es wird. Und auch darüber kann ich mich freuen. Also erleben wir, dass diese Anfechtungen, diese Prüfungen unseres Glaubens, die fördern unser Lernen. Die fördern unsere Geduld. Und der Glaube macht auf einmal Erfahrungen und gewinnt Tragkraft. Also ich erlebe, dass da was passiert und diese Erlebnisse bringen mich dazu, dass ich Gott immer mehr vertraue. Und es wird auf einmal praktisch. Aber Vorsicht, wovor ich warnen möchte, ist, das heißt eben nicht, dass Glaube nur dann zu haben sind, wenn wir auch Anfechtungen haben. Also nach dem Motto, wenn du fröhlich bist und glücklich, dann glaubst du nicht richtig. Ja, wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du gebeugt gehen, mit dem Kopf nach unten und in deiner Anfechtung fahren. Das meint Glaube nicht. Das meint auch dieser Brief nicht. Wenn du diesen Brief so verstehst, dann hast du ihn falsch verstanden. Wenn das so wäre, dann würde der Glaube freudlos machen. Dann macht das Ganze keinen Spaß mehr. Und man will ständig unter der Last bedrückt gehen und ein bedrückter Mensch sein. Das will Jesus doch gar nicht. Wer die Verse von Jakobus so versteht, der versteht sie grundsätzlich falsch. Die Anfechtungen sollen zu einem vollkommenen Werk führen. Das ist der nächste Satz, der steht. Und wieder schwierig. Wer von uns kann schon behaupten, dass er vollkommen ist? Wer von uns macht schon alles richtig und wer ist zu 100% perfekt? Aber dieses Denken ist also ein typisches griechisches Denken, kein hebräisches Denken. Ja? Dieses Denken bedeutet, erst wenn ich alles 100% erledigt habe, alles fertig ist, dann bin ich perfekt. Alles oder nichts. Aber was hier steht, bedeutet, vollkommen sein bedeutet, immer mehr so zu werden, wie Jesus ist. Ihm zu gehören, das macht vollkommen und dann werde ich immer mehr verwandelt in einen vollkommenen Menschen. Und dazu ist wichtig, dass sich mein Glaube bewährt. In Anfechtungen und Prüfungen. Und der Glaube darf eben nicht diese Schritte zum Handeln verweigern. Der Glaube muss anhalten und diesem Mann Schuhe schenken. Der Glaube muss vielleicht die Rechnung von dem Nachbarn bezahlen. Wisst ihr, Glaube ist nicht so ein theoretisches Konzept, dem man zustimmt. Ja, ist alles richtig. Und dann seinen Weg weitergeht. Glauben heißt Leben und nicht die Auffassung von dem einen oder anderen teilen. Also man kann ja sagen, dieses Buch ist ein gutes Buch, da stehen wichtige Sachen drin und ich lebe aber ganz anders. Und Jesus sagt genau das in den Seligpreisungen. Freuen dürfen sich die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Freuen dürfen sich die, die jetzt hungern, denn sie werden satt werden. Freuen dürfen sich die, die jetzt weinen, denn ihr werdet lachen. Freuen dürft ihr euch, wenn die Menschen euch hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohn willen. Freut euch und jauchzt an jedem Tag. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Versteht ihr, das ist die Erfüllung der Bergpredigt. Jakobus sagt in seinem ganzen Brief, mach den Glauben zu Jesus nicht zu einer theoretischen Sache. Mach daraus nicht so ein theoretisches Konstrukt, wie das funktionieren kann. Dann ist er tot. Glauben will gelebt werden. Und die Anfechtungen helfen uns, geduldiger zu werden, weiter zu wachsen. Und sie machen mich auch froh, wenn ich erkenne, wofür sie da sind. Und manchmal, ganz selten, ist es tatsächlich passiert, dass ich auf irgendeine Art und Weise angefochten werde und dass ich plötzlich lächeln muss. Weil ich denke, ist es wieder soweit? Sollst du wieder was lernen? Oder was hat er jetzt schon wieder vor? Ich freue mich drauf, was da kommt. Das passiert nicht so oft. Also glaubt nicht, dass das jedes Mal so ist. Aber manchmal passiert das. Vielleicht stellt Gott meine Füße ja wieder auf neues Land. Und das ist schön zu erleben. Wie auch immer, auf jeden Fall kann ich immer mehr lernen, dass Anfechtungen tatsächlich ein Grund zur Freude sind. Auch wenn es schwierig ist, kann ich mich darin freuen. Amen.